Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal ein ägyptisches Wandgemälde oder eine Skulptur gesehen, die den Pharao auf seinem Thron zeigt. Meist trägt er dann dieses quergestreifte Kopftuch, das in zwei großen Falten auf seine Schultern fällt. Er hat einen Stirnreif mit einer gewundenen Schlange als Symbol seiner Macht. Die Arme legt er charakteristischerweise immer über Kreuz und in der einen Hand hält er eine kurzstielige Geißel, während die andere einen kurzen Krummstab umfasst. Dieser Krummstab ist ein Hirtenstab und symbolisiert die Aufgabe des Herrschers, Hirte über sein Volk zu sein. Die Ägypter sind seine Herde, der Pharao ist der Hirte. Aus diesem Krummstab des Pharaos ist in späteren Jahrtausenden der Bischofsstab geworden, der auf seinem oberen Ende ja auch diese charakteristische Krümme aufweist. Der Herrscher als Hirte. Dem Ideal nach natürlich ein guter Hirte, schon bei den Ägyptern. Aber wo Macht ist und auch sein muss, kann es auch zum Missbrauch der Macht kommen. Es kann die egoistische Selbstsorge größer werden als die gebotene Fürsorge und das führt zur Ausbeutung. Da bringt man, wie man so sagt, die eigenen Schäfchen ins Trockene, anstatt sich um die anderen zu kümmern. Schon der Prophet Hesekiel hat das im Namen Gottes an den Herrschern Israels getadelt. Das wäre die alttestamentliche Lesung für den heutigen Sonntag. Und er hat sie schlechte Hirten genannt. Sie beuten das Starke aus und treten das Schwache unter die Füße. Sie leben für sich selbst und benutzen die Herde für ihre eigenen Zwecke. Das war ja nicht nur damals zur Zeit des Hesekiel so. Das kennen wir ja auch aus unseren Tagen. Machterhalt um der puren Macht willen. Macht macht süchtig. Da wird auf Menschen keine Rücksicht genommen. Das ist der Lauf der Welt. Aber Gott ruft durch den Propheten Hesekiel: Ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Und nun steht er da, der Hirte und Hüter unserer Seelen, wie Petrus sagt, Jesus, der Sohn Davids, der Knecht Gottes, ein Hirte nach Gottes Herzen. Der gute Hirte, als der er sich selbst bezeichnet hat. Wir haben es ja gerade gehört. Ohne ihn waren wir und sind alle Menschen wie die irrenden Schafe. Aber nun sind wir zu ihm gerufen worden durch den Glauben und er ist unser Hirte. Wie übt er diese Aufgabe denn nun aus? Selbstsorge, Ausbeutung und Machtmissbrauch? Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Dieser ganze Abschnitt ist eine freie Paraphrase des Liedes vom leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53. Vielleicht habt ihr das auch beim Lesen gemerkt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jesaja 53, Vers 6. Er hat kein Unrecht getan und in seinem Munde war kein Betrug. Vers 9. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Vers 5. Wir singen das eigentlich immer in der Passionszeit. Und es ist wie ein Rückblick auf die Passion, was Petrus hier schreibt. Aber es geht ihm dabei nicht um das Leiden, sondern um die Frucht davon, das Ergebnis, den Ertrag. Und vor allem, es geht um den Hirten, der diesen Weg gegangen ist. Und das klingt allerdings völlig anders als bei weltlichen Herrschern. Hier lässt sich einer verwunden um der Heilung der Herde willen. Hier lässt sich einer widerspruchslos schmähen und leidet. Dieser Hirte sucht nicht das Seine, Er schimpft nicht, er droht nicht, er stellt seine Sache Gott anheim. Jesus. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen. Was ist Sünde? Die Sünde ist der Verlust der Gottesgemeinschaft. Sünde ist nicht in erster Linie dies und das, was wir tun oder sagen oder unterlassen. Sünde ist der Verlust der Gottesgemeinschaft. Und weil wir der Gottesgemeinschaft verlustig gegangen sind, deshalb tun wir dann dies und das, was schlecht ist oder gar böse. Es ist die Folge. Die Ursache ist, dass keiner von uns von sich aus in der Gemeinschaft mit Gott geborgen und verankert ist. Der Verlust der Gottesgemeinschaft, das ist die Urkatastrophe, die allem anderen zugrunde liegt. Und was Petrus uns heute verkündet, bedeutet, dass Jesus für uns die Gottesgemeinschaft wiederhergestellt hat, dass er den Graben überbrückt hat, dass er die Brücke geschlagen hat und den Weg zu Gott und Gottes Weg zu unserem Herzen wieder freigelegt hat. Das war vorher nicht so. Und das kann auch keiner von sich aus machen, bewerkstelligen. Das kann nur von Gott kommen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagt Jesus. Und er lässt es, damit der Abgrund der Sünde, die uns absondert von Gott, geschlossen wird. Darum ist er der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber warum muss das so geschehen, fragen heute viele Menschen. Warum das Leiden? Warum Kreuz? Warum Heilung durch Wunden? Warum das Sterben Jesu? Hätte Gott das nicht auch irgendwie anders machen können? Das ist eine Frage an unser Gottesbild und an unser Menschenbild. Ist Gott wirklich der wutschnaubende Rachegott, der nicht eher ruht, bis er Blut gesehen hat? Es wäre merkwürdig, wenn Johannes von diesem Gott geschrieben hätte, Gott ist Liebe. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist ja Gott selbst, der sich in Jesus hingibt für die Sünde der Welt. Und was sich in der Verspottung, Geißelung und Kreuzigung Jesu zeigt, ist die Art, wie wir Menschen mit Gott umgehen, seit Anfang der Zeit, beginnend mit Kain, bis zum letzten Aufstand des Antichristen. Der Gotteshass, die Gottesraserei, das absolut Böse. Das absolut Böse trifft auf die absolute Liebe. Und es fühlt sich dermaßen herausgefordert, dass es bis zum Äußersten gehen muss, um sie zu vernichten. Und auch die absolute Liebe geht bis zum Äußersten, weil sie nicht aufhört zu lieben. Und gerade dadurch siegt sie, weil sie die Liebe durchgetragen und durchgehalten hat bis zum Ende. Deshalb ist die Liebe stärker als der Tod. Was für ein Hirte. Wie anders als alle menschlichen Hirten, die wir so kennen. Wie grundlegend anders. Der absolut Liebende. Und nicht nur das, er ist auch der absolut Reine, der absolut Aufrichtige und Wahrhaftige. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Ja, einem solchen Hirten kann man sich anvertrauen. Und nun sagt Petrus, er hat euch ein Vorbild hinterlassen. Jetzt wird's heiß. Sollen wir uns denn genauso verhalten? Zunächst und uneingeschränkt, ja. Aber wir leben hier in Deutschland in einem Rechtsstaat. Wir haben Rechte und wir können und dürfen diese auch einklagen. Das ist aber ein Privileg, das viele nicht haben. Die Christen damals im Römischen Reich hatten das nicht so ohne weiteres, wenn sie nicht römische Bürger waren. Paulus hat von diesem Recht Gebrauch gemacht. Petrus hatte keine Chance. Und viele Länder dieser Welt sind keine Rechtsstaaten. Bestimmt nicht Syrien oder der Irak mit dem schrecklichen Krieg, der immer noch kein Ende genommen hat. Aber das Paradoxe ist, dass gerade in diesen Gebieten unter den jetzt herrschenden schrecklichen Umständen die Christen ein leuchtendes Zeugnis für ihre Umwelt sind, weil sie nicht zurückschlagen, weil sie nicht schimpfen und drohen, weil sie ihren Nachbarn helfen, auch wenn es Muslime sind. Und es herrscht dort eine ganz große Offenheit für das Evangelium. Es bekehren sich viele Menschen zu Jesus, weil sie einen Hirten erkennen, der so anders ist als alle die anderen, die sie bisher kannten. Irrende Schafe, die den guten Weg gefunden haben, die überhaupt das Leben gefunden haben, die durch die Wunden Jesu das Wunder der Heilung erfahren haben, das Wunder einer tiefgreifenden Wandlung. Wir alle. Wir sind gekommen zu dem Hirten und Hüter unserer Seelen, oder besser gesagt zu dem Hirten und Hüter unseres Lebens, und das bedeutet Seele im Hebräischen, unser ganzes leibseelisches Leben. Er ist unser Hirte und er ist unser Hüter. Zu ihm wollen wir auch jetzt wieder gehen, im Abendmahl und im Gebet.